SR Kultur. Zeitzeichen. Stichtag heute,
27. September 1589. Das Münchner Hofbräuhaus wird gegründet.
Er hatte im Hofbräuhaus wohl schon manche Maß Bier getrunken, der Schriftsteller Ludwig Thoma. 1911, als er seine Satire »Ein Münchner im Himmel« schrieb. Darin stirbt der bayerische Dienstmann Aloysius und stört als Engel mit Bahnhofsmütze den himmlischen Frieden durch sein derbes Frohlocken.
Halleluja! Sag jetzt im Mensch Halleluja! Halleluja, sag ich!
Am Ende schickt Gott den bajuwarischen Querulanten zurück zur Erde, zusammen mit einem Brief, der göttliche Ratschläge enthält.
Von einer alten Gewohnheit gemäß führt ihn der Weg hin zum Hofbräuhaus. Und er fand seinen Stammplatz wieder und die Kellnerin, die Kathi, kam auf ihn zu. Und er bestellte sich eine Maß und bestellte sich noch eine Maß. Und er vergaß seinen Brief und seinen Auftrag und bestellt sich noch eine Maß und noch eine und da sitzt der Heid noch.
Das Hofbräuhaus, ein alter Kult, der heute modern poliert wird.
Das berühmteste Wirtshaus der Welt.
Steht auf der Internetseite. Um diesen Superlativ zu verteidigen, da braucht es Werbung, Internet, Social Media, Reisetipps auf YouTube. No question, in English too.
This, my friends, is the most famous beer house in the world. The Hofbräuhaus.
Bei Ludwig Thoma hieß die Kellnerin Kathi, heute heißt sie Maria und kommt aus Venezuela. Das Personal mit ausländischen Wurzeln hält den Laden in Schwung und findet die richtige Sprache für jene 60% der Gäste, die aus dem Ausland kommen.
Ja, manchmal ja. Ich bin so dunkel, locke Haare. Ein bisschen Latina zu sein und sofort konsumieren und in Spanisch zu sprechen.
Ein babylonisches Sprachengewirr im Hofbräuhaus.
Oh mein Gott, Italienisch, Russisch, Spanisch, Deutsch und Englisch.
Besucher und Beschäftigte sind international, doch die Tradition ist bayerisch, betont der Wirt und Pächter Wolfgang Sperger.
Wir haben Leute, die sozusagen unsere Kultur aufgenommen haben.
Alle Kellnerinnen arbeiten im Dirndl. Bier nur aus der eigenen Brauerei. Tradition auch beim Essen. Pizza?
Nein.
Pasta?
Nein.
Pommes?
Nein.
Burger?
Nein.
Döner?
Nein. Die Schweinshaxen ist unser Bestseller.
Und die Weißwürste. Alles aus eigener Metzgerei. Inzwischen gibt es allerdings auch 3 vegetarische und 2 vegane Gerichte. Und natürlich das Bier. Die Maß für 10,80 Euro, ein Drittel teurer als vor 10 Jahren. Dieser junge US-Amerikaner im Wirtsgarten findet das Bier wundervoll und fantastisch.
It's been wonderful so far. The beer is fantastic as well.
Seit 9 Uhr sitzt er hier, vor ihm die 4. Maß. Der Wirt freut sich über bis zu 35.000 Besucher täglich. Viel Alkohol gehört wie selbstverständlich fast immer dazu. Für Wolfgang Sperger sind Bier, Musik und große Tische ein Humus, auf dem im Hofbräuhaus das Einmalige wächst, die bayerische Gemütlichkeit.
Was die Menschen machen im Hofbräuhaus ist, die kommen zusammen. Wir haben große Tische, 10 bis 12 Menschen können da bequem sitzen und die sitzen da beieinander und reden miteinander. Es passiert, dass ein Bayer mit einem Kanadier am Tisch sitzt und ein Italiener sitzt dazu und irgendwie reden die miteinander. Am Anfang ist die Kommunikation schwierig, aber nach 2 Maß geht es wunderbar, auch wenn Sie kein Italienisch sprechen, trotzdem geht's.
Ein schöner Auftrag, der außerdem den Wirt und seinen Bruder Michael als Kompagnon gut leben lässt, vor allem aber den Freistaat Bayern. Denn der bekommt als Eigentümer jedes Jahr 2-stellige Millionensummen aus seinem Hofbräuhaus überwiesen. Überhaupt ist das Hofbräuhaus auch nur entstanden, weil die Staatskasse leer war, damals vor 435 Jahren. Die Schulden wachsen ihm über den Kopf, dem Herzog Wilhelm V. von Bayern. Im Jahr 1589 steht er kurz vor dem Staatsbankrott. Sein Hofstaat ruiniert ihn. 600 Mägde und Knechte, Schreiber, Berater, Leibwachen. Die fressen ihm nicht nur die Haare vom Kopf, sondern sie saufen ihn in die Pleite. Denn Bier ist Teil der Entlohnung. In Bayern ein Grundnahrungsmittel. Freibier für alle am Münchner Hof täglich. Mit den unteren Chargen wird der Herzog noch fertig. Die müssen sich mit dem Dünnbier aus dem Kloster zufrieden geben.
Klostersuppen.
Ihr Gemaule stört ihr nicht. Besonders kostspielig sind aber die höheren Herrschaften. Die feinen Damen und Herren bestehen auf eine Premium-Marke. Auf das gute Starkbier aus Einbeck, Niedersachsen. 550 Kilometer weit muss es herangekarrt werden. Durch Zölle und Transport steigt der Preis auf etwa das Dreifache. Also beschließt Herzog Wilhelm an jenem 27. September 1589, wir machen's uns selbst, das Luxusbier.
Dann hat der Herzog gesagt, dann bauen wir halt selber ein Haus, ein Brauhaus. Und das war dann das Hofbräuhaus, weil es war die Braustätte vom Hof.
Bier brauen für den Eigenbedarf am Hof. Traditionell war Bierbrauen Frauensache. Der Braukessel gehörte zur Mitgift. Eigenes Bier war Goldes wert, denn das von den Brauereien, naja, da könnte der erste Schluck auch der letzte sein. Sie hatten lange Zeit die Plörre mit Salbei und Lavendel gewürzt, mit Eicheln und Farn, aber auch mit Ochsengalle und Kienruß. Wie das Brauen chemisch ablief, wusste niemand so recht.
Wenn man Bier brauet, soll man einen guten Strauß großer Brennnesseln auf den Rand des Bottichs legen. So schadet der Donner dem Bier nicht.
1589 gibt es allerdings bereits seit langer Zeit das Reinheitsgebot für Bier in Bayern, nachdem nur noch Wasser, Gerste und Hopfen in den Kessel dürfen. Aber nicht alle halten sich daran. Das braune Bier aus dem Hofbräuhaus schmeckt zunächst offensichtlich so lala, denn der nächste Herzog geht auf Markenklau. Kurfürst Maximilian I. wirbt den Einbeckern ihren Braumeister ab. Einbecker ist damals ein König unter den Bieren.
Einpock, darum man sich so stark reißet.
Der Kurfürst ist extrem geschäftstüchtig. Er verkauft sein Bier ans Volk und macht damit Riesengeschäfte. Ein besonderer Verkaufsschlager wird das Starkbier nach Einbecker Art. Es wird immer im Märzen gebraut und hat besonders viel Alkohol, damit es sich möglichst lange hält. Denn im Sommer ist es zu heiß zum Brauen. Dieser Stoff macht süchtig. Das Bier nach
einpockischer Art, Einpöck, Bock.
Bockbier hat also nichts mit Ziegen zu tun, sondern nur mit Einbeck. Im Dreißigjährigen Krieg ist das Hofbräuhaus eine Goldgrube. Das Bayernbier spülte so viel Geld in die Staatskasse, dass der Kurfürst damit einen großen Teil seiner Armee finanzieren kann. Der Kurfürst lässt auch Weißbier brauen, das Bier aus Weizen statt aus Gerste. Dafür entsteht eine große Brauerei am Platzl in München, dem heutigen Hofbräuhaus. Weißbier macht angeblich schön, deshalb trinken auch die Frauen um die Wette.
Ich glaube, dass die nicht langweilig war früher am Hof, oder? Stellen Sie sich einmal vor, die haben 7 Bier drungen, die Frauen. Für die Männer war es ja unbegrenzt dann. Aber die Frauen tatsächlich 7 Maß Bier.
Mehr durften die Frauen nicht trinken. Bier war ein Politikum. Davon weiß Hofbräuhauswirt Wolfgang Sperger einiges zu berichten. Weil das Korn knapp wurde, erhöhte der Staat 1844 die Brotpreise. Das nahmen die Münchner noch hin. Als aber auch der Bierpreis stieg, wurden sie aufsässig.
Und da hat es richtige Bierkrawalle gegeben. Da haben sie schon ein paar Wirtshäuser zusammengehaut und so.
Zwischenzeitlich war Weißbier aus der Mode gekommen und die Braunbierbrauerei zog um ins Haus am Platzl mitten in München. Der Bieranstich dort war immer ein Festtag des Jahres, wie hier 1866.
Alles eilte ins Platzl, aber an einen Platz zum Sitzen war nicht zu denken. Aneinandergepresst stehen in bunter Mischung Zivilisten, Kürassiere und so weiter. Der Konsum ist ungeheuer. Nur wenn der Himmel kalte Nächte beschert, sodass die Kühlung rasch vor sich geht und 2 Pfannen gleichzeitig arbeiten können, mag die drohende Kamalität eines neuen Biermangels abgewendet werden.
Am Platzl entstand 1897 der heutige Bierpalast mit 3500 Plätzen. Sissi war übrigens auch mal da. Sogar Lenin saß dort mit der Maß und hatte zeitweise einen Stammplatz. Seine Frau nannte in ihren Lebenserinnerungen auch das berühmte Wirtshaus.
Besonders gerne erinnern wir uns an das Hofbräuhaus, wo das gute Bier alle Klassenunterschiede verwischt.
Dort saßen sie alle nebeneinander. Bauern und Bonzen, Arme und Adelige, natürlich auch die Intellektuellen. Allen voran Ludwig Thoma.
Halleluja! Sag jetzt Zement, Halleluja! Halleluja, sag ich!
Die seligen Zeiten waren bald vorbei. Nach dem Ersten Weltkrieg fand in München die rechtsextreme Szene Zulauf. Adolf Hitler hatte das Hofbräuhaus schon vor dem Ersten Weltkrieg als Aquarell gemalt. Am 24. Februar 1920 verkündete er im Hofbräuhaus das 25-Punkte-Programm seiner Partei. Sie wurde dort am selben Abend von DAP in NSDAP umbenannt. Ein Ereignis, das die Partei zu den Jahrestagen im Hofbräuhaus zelebrierte.
Der Führer ist bei uns. Ich begrüße ihn in euer aller Namen recht herzlich. Für die Bewegung begann aus diesem Saal der staunenswerte Siegeszug, der sie an die Spitze des Reiches zur führenden Nation und damit zur Gestalterin des deutschen Schicksals machte.
Von diesem Teil der Geschichte ist im Hofbräuhaus heute nichts zu sehen und zu lesen. Auch auf der Internetseite nicht.
Über diese einzelne Veranstaltung weiß ich nichts.
In der NS-Zeit entstand auch das berühmte Hofbräuhauslied, der Faschingsschlager 1936. Auf die Melodie kam ausgerechnet ein Preuße, angeblich in einem Berliner Café. Sein Freund verfasste den Text. Bei Kriegsende stand das Hofbräuhaus zwar noch, doch es war schwer getroffen. Trotzdem, ein Jahr später gab es längst wieder was zu zapfen.
In München steht ein Hofbräuhaus. Ja, es steht noch und im Garten kann man jetzt schon wieder eine zünftige Maß trinken. Allerdings noch kein Starkbier.
In München steht ein Hofbräuhaus. Eins, zwei, super.
Eine neue goldene Ära begann. Zuerst der Wohlstand in München, dann kamen immer mehr Touristen und wollten das berühmte Hofbräuhaus sehen. Eine gigantische Gastromaschine. In den 70er Jahren verkam sie allerdings zu einer Art bajuwarischem Ballermann. In der Küche:
der größte Herd Europas. 10 Meter lang.
In der Schwemme englische Disco-Musik mit Tanz auf den Tischen. Volksmusik und Trachten waren out, das ganz schnelle Geld in. Die Eltern der heutigen Wirte wurden im Jahr 1980 Pächter des Hofbräuhauses.
Der Ruf von einem Wirtshaus ist schnell kaputt, aber aufbauen dauert eine Zeit. Also meine Eltern haben 20 Jahre nur aufgebaut.
Die Sperrgasse setzen seitdem auf Tradition und Moderne. Die neueste digitale Zapftechnik am Tresen, aber traditionelle Musik auf der Bühne. Keine schrägen Töne, sondern erstklassige Profimusiker. Auf dem Tisch traditionelle Gerichte mit Fleisch aus der eigenen Metzgerei. Ein Bierpalast, der immer geöffnet hat.
Jeden Tag, 365 Tage, jeden Tag. Beim Hofbräuhaus, das muss jeden Tag auf sein. Das ist, wie eine Kirche ist auch jeden Tag auf, es ist eine Institution.
Vor allem für Touristen. Die Einheimischen trinken mehr Bier von der Konkurrenz, der noch älteren Münchner Augustiner Brauerei. Zum Hofbräuhaus gehören bis heute die Stammtische. 125 gibt es in diesem Bierpalast. Vor allem von Menschen, die der Beruf oder das Hobby verbindet.
Deutsch kurz haben. Jägerstammtisch. Wir sind alle Jäger.
Wir haben Piloten, Trambahnfahrer, also Straßenbahnfahrer, Polizisten, Feuerwehr, Busfahrer.
Der Kult lebt. Eine Mischung aus Tradition und Weltoffenheit, die den Euro rollen lässt. Das tut dem Wirt gut und vor allem dem Freistaat Bayern. Er profitiert am meisten vom
berühmtesten Wirtshaus der Welt.
Der Freistaat Bayern übrigens, der war auch Adressat des Briefes, den der Engel Aloysius, Sie erinnern sich,
Luja! Luja, Schocki!
Zur Erde bringen sollte und der nie ankam. Schuld waren die Kellnerin Kathi und das Bier.
Die Kellnerin, die Kathi, kam auf ihn zu und er bestellte sich eine Maß und bestellte sich noch eine Maß und bestellt sie noch eine Maß und noch eine und da sitzt der Heid noch. Und so wartet die bayerische Regierung bis heute vergeblich auf die göttlichen Eingebungen.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an die Gründung des Münchner Hofbräuhauses am 27. September 1589. Im Zeitzeichen am Montag die Gründung der Technischen Nothilfe.